Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von «Schule im digitalen Wandel». Mir gegenüber sitzt Clarita Kunz. Clarita, wer bist du?
Ja, ich bin seit klein auf Pädagogin. Ich habe schon mit Nachbarskind geschülert und das war meine Bestimmung. Und ich habe mich im Laufe der Karriere spezialisiert für Lern- und Verhaltensauffälligkeiten, wie so entstehen die. Das ist eigentlich das, was mich schon seit klein immer bewegt hat. Und ansonsten ja, bin ich ein sportlich unterwegs, habe Familie mit erwachsenen Kindern und bin Kurator schon seit vielen Jahren.
Jetzt, du beschäftigst dich ja auch mit der Schule im Wandel oder wie sie sich könnte und sollte wandeln. Das ist einer deiner Schwerpunkte. Du hast auch verschiedene Publikationen schon gemacht und du hast so ein bisschen drei Bereiche, wo du sagst, an denen könnte man also schon mal etwas machen. Was sind das für drei Bereiche?
Genau, also der erste Bereich ist der Schulalltag in den Staatsschulen, wo, wenn man dort unterrichtet vor allem, dass man sieht, wo man da an seine Grenzen stößt einerseits und wie man halt auch muss mit anschauen, wie gewisse 5. und 6. Klässler innerlich völlig unbeteiligt in ihren Bänken sitzen. Und das Ganze über sich ergehen lässt, aber von intrinsisch motiviert lernen und so ist da nichts rum. Obwohl Individualisierung, es heisst, es werde individualisiert, das ist ja eigentlich ein Fortschritt, der Gedanke. Aber die Wochenpläne, die die Kinder mit ihnen arbeiten bzw. abarbeiten, das ist ein Unsinn, es ist auch ungerecht und es führt auch dazu, dass das Potenzial nicht genug ausgeschöpft werden kann. Also Über- und Unterforderung wird da nicht aufgehebt, obwohl das behauptet wird. Man muss wirklich über das diskutieren, weil es gibt auch Pädagogen, die finden, wenn man den Wochenplan, das Pensum für die Kinder, die Mühe haben, wenn man das anpasst, dann haben die auch eine Chance, oder? Aber der Punkt ist ja, die Kinder, die wollen das gar nicht. Also die langsam lernen, wollen nicht den Stempel bekommen, ihr habt einen anderen Wochenplan und ihr habt einfachere Prüfungen. Also das ist etwas, wo man müssen und wo man kann aufheben, weil zu dumm für die Lerninhalte sind die Kinder eigentlich nicht, außer sie wären geistig behindert und das ist in der Normalschule im Moment noch nicht der Fall. Wir haben noch keine Kinder mit Down-Syndrom in der normalen Klasse. Das wäre aber etwas, was man auch anvisieren könnte. Aber mit dem jetzigen System ist das undenkbar. Oder? Also wir haben auf der einen Seite die Diskriminierung der langsam Lernenden nach wie vor. Dann haben wir etwa ein Drittel, das angemessen gefördert wird. Und nochmal ein Drittel, das unterfordert ist tagtäglich. Und das ist die ganzen Bemühungen, die man da investiert, um das aufzuheben, das ist gewaltig. Also das eine ist also eben mehr Ressourcen, mehr finanzielle Ressourcen in die Schule geben. Das wird nicht aufgehen, auch mehr personelle nicht. Oder wir haben die Lehrpersonen, die schulischen Heilpädagogen, die Schulsozialarbeiter, wir haben die Senioren, Seniorinnen und die Klassenassistenzen, Klassenassistentinnen. Also das ist einfach ein riesen Wirrwarr und die Probleme nehmen trotzdem zu und nicht ab.
Du hast ja noch zwei andere Felder, die du auch ein bisschen als Veränderungsschwerpunkt würdest sehen. Was sind denn das?
Ja, der andere Schwerpunkt ist der, dass wir gerade in der Schweiz haben wir zu wenig Bildungsvielfalt. Das heisst, der Staat der finanziert Staatsschulen und wenn jetzt der Eltern findet, nein, wir möchten ein anderes Profil, pädagogisches Profil für die Förderung von unseren Kindern wählen, wo eben den Bedürfnissen von unseren Kindern jetzt besser entsprechen, dann müssen sie das alles selber berappen. Und dass einfach nur die finanziell privilegierten Eltern sich das leisten können, das ist unfair.
Und der dritte Bereich?
Und der dritte Bereich ist das duale System, wo eigentlich ja eine gute Sache ist, wo auch weltweit kopiert wird, also dass man einfach nicht nur, dass die Kinder nicht nach der Schule einfach gerade in den Beruf gehen und dort arbeiten, sondern dass sie angelernt werden, dass sie dort weiterhin in die Schule können, dass es Möglichkeit gibt, eine Berufsmatur machen auch. Das sind ja ganz tolle Perspektiven, die man früher nicht so gehabt hat. Und neben dem gymnasialen Weg oder neben dem einem Weg, wo einfach die Kinder weiterführende Schulen gehen, dann nach der obligatorischen Schulzeit. Man hat aber einfach gesehen, dass gewisse Probleme also nicht aufgehoben werden können, die in der Pflichtschulzeit entstehen. Also Kinder, die nicht mehr motiviert sind zum Lernen, haben eben dann in der Berufslehre auch Mühe und brechen die ab. Es gibt viele Schulabbrecher, es gibt viele Kinder, die Lehre abbrechen. Es gibt eigentlich immer noch zu wenig Kinder, die an die Gymnasien gehen, obwohl im Jargon heisst das oft so, ja, alle wollen an Gymi, aber es ist, wir haben eigentlich noch nicht so eine hohe Quote, die könnte noch leicht ein bisschen höher sein. Oder? Es ist tatsächlich so, dass einfach zu viel Potenzial liegen bleibt, auch trotz dem dualen System. Oder?
Jetzt, du hast ein Buch geschrieben, «Schule als Leistungsbremse». Was meinst du mit dem?
Ja, das ist das, was ich schon eigentlich angetönt habe. Wir haben zu viele Kinder in der Staatsschule, die unter- oder überfordert sind, tagtäglich. Und vor allem in diesen beiden kulturtechnisch bedeutenden Fächern, Deutsch und Mathematik, die unsere Schlüsselfächer sind, um nachher für die berufliche Karriere, das bestreitet ja niemand, dass die zwei Fächer außerordentlich wichtig sind. Die anderen sind alle auch wichtig, aber der Fokus muss auf den Mindestlernzielen liegen, dass dort alle, und nicht Kinder, und nicht nur 75% die Mindestlernziele in diesen beiden Fächern erreichen. Und ja, das ist aktuell nicht der Fall. Und das ist einfach, da leidet eigentlich die ganze Gesellschaft letztlich darunter, wenn man das genau mal analysiert.
Stichwort PISA-Studie.
Ja. Also die PISA-Studie an und für sich tue ich eigentlich nicht kritisieren. Ich finde, das ist gut, wenn man mal einen Vergleich macht zwischen den Ländern. Es ist ja auch interessant zu sehen, dass zum Beispiel die Lernziele ein bisschen unterschiedlich sind in diesen Fächern Deutsch und Mathematik. Also Deutsch beinhaltet Lesen, Schreiben, Hörverstehen und so weiter. Und das ist ein bisschen unterschiedlich bei den Ländern. Und dann macht es Sinn, um mal anzuschauen, ja, mit einem objektiven Vergleich, wie schneiden die Länder ab, oder? Es ist einfach, einfach nur die Studie immer machen und dann sonst nichts gross ändern, das bringt eigentlich nicht viel. Und man sieht, dass die Schweiz da teilweise gar nicht so schlecht abschneidet, oder? Der Punkt ist aber der, wenn ich das vergleiche mit Ländern, die schlechter abschneiden als die Schweiz, heisst das ja nicht unbedingt per se, dass die Schweiz das gut macht, oder? Und das wird meiner Meinung nach einfach außer Acht gelassen. Man sagt einfach, die zu oberst sind, die machen es am besten, aber das ist gar nicht unbedingt gesagt mit dem.
Also du würdest in dem Fall überspitzt sagen, unsere Schülerinnen und Schüler sind nicht zu dumm, sondern unser Schulsystem muss sich ändern, damit jeder Platz hat drin. Also sie sind quasi wie zu dumm für das System, darum ist das System nicht richtig. Kann ich da richtig erfasst?
Ja, das ist richtig.
Überspitzt,
ja. Die systemischen Bedingungen, die jetzt einmal in den Fokus hineinkommen, weil zum Beispiel das Engagement der Lehrpersonen, das ist ja schon lange ein Thema. Seit den 80er Jahren wird da verlangt, dass Lehrer sollen achtsam sein, sie sollen wertschätzen gegenüber den Kindern, sie sollen sich engagieren, sie sollen gute Darbietungen machen und so. Und ich finde, das ist einfach zu Unrecht, dass das gefordert wird, weil das machen die Lehrpersonen schon. Sie sind engagiert und die allermeisten. Das Problem ist, dass die systemischen Bedingungen eben am Engagement der Lehrperson übergeordnet sind. Also wenn ich eben in der Mathematik zum Beispiel frontal unterrichte und alle Kinder zur gleichen Zeit müssen das Gleiche lernen, zum Beispiel den Dreisatz lernen, den gleichgerichteten, den einfachen Dreisatz, dann gibt es ein Drittel der Kinder, die für das noch gar nicht parat sind, wo die Basiskompetenzen, die es dazu braucht, um das können verstehen und dann auch ausrechnen, die fehlen noch. Und das Gleiche ist bei den unterforderten Kindern. Es gibt Kinder, die haben das mit einmal erwähnen, haben sie das begriffen, oder sie würden es auch begreifen, wenn man ihnen nur das Lehrmittel angeben würde, das nämlich wunderbar anschaulich ist. Das ist eine gute Entwicklung, das hat sich geändert seit den letzten Jahrzehnten. Die tollen Lehrmittel, oder, die haben ermöglicht wirklich anschaulich, dass eben, ich würde behaupten, also mindestens die Hälfte der Klasse könnte das auch ohne Mithilfe der Lehrperson könnte das erarbeiten und dann eine Prüfung schreiben dazu. Und das Zusammennehmen, ich nenne das im 5G-Methode, oder? Also zur gleichen Zeit das gleiche Lernen, die gleichaltrigen Kinder und die gleiche Prüfung zum gleichen Thema schreiben, das dürfen wir einfach nicht mehr machen. Das ist ein kleines Verbrechen. Für was hat der Remo Alargo alle seine Bücher geschrieben? Ihm hat man zugejubelt, man hat gesagt, genau das ist es, oder? Man hat gesagt, das ist doch interessant, dass es bei Vierjährigen schon einen riesen Unterschied gibt, dass es schon Kinder gibt, die kommen mit einem Wortschatz von 400 Wörtern in den Kindergarten und andere haben einen Wortschatz von 700 Wörtern. Und ich habe ihn mal erlebt, wo er einfach ausgerufen hat, er hat es wirklich so gerufen und hat gesagt, die können doch nicht alle das Gleiche machen. Und das ist ja so, das müssen wir jetzt ernst nehmen. Und wenn wir das machen, dann funktioniert vieles und das wäre von heute auf morgen umsetzbar.
Der Remo Alargo hat ja in den letzten Jahren wirklich das Schulsystem sehr stark kritisiert und hat immer wieder gesagt, geht raus und schauen, was es für Schulen gibt, die das aus seiner Warte aus schon gut machen. Du schlägst das auch vor, geht Modellschulen oder Schulen ein gutes Beispiel anschauen. Wieso passiert denn das so wenig noch deiner Meinung nach?
Genau, also es ist eine ganz gute Frage, weil ich denke, das passiert, was du jetzt sagst. Es gibt ja, wenn wir jetzt auf LinkedIn schauen, was da alles läuft, die tun sich wirklich vernetzen, die Schulen, die gehen schauen zueinander. So. Das Problem ist einfach, dass die zum Teil so wie einsame Leuchttürme ein bisschen dastehen und die Staatsschulen sagen, ja, okay, wir brauchen das, es ist für uns eine Bereicherung so, aber wir haben keine freie Schulwahl. Und es braucht die freie Schulwahl, weil die Eltern sollten können, sich auseinandersetzen damit, und das machen sie heute zu wenig. Sie sollten sich können auseinandersetzen mit einem Profil von einer Schule. Wie schafft die Schule? Und je nachdem Schulen dann entsprechend wählen. Und dann hätten wir ein bisschen Wettbewerb unter den Schulen, wo wir jetzt überhaupt nicht haben. Und es gibt natürlich viele Sachen, die halt so verharren, so einfach stagnieren, wie die Entwicklung von der Staatsschule, weil ja es besteht wie zu wenig Anreiz. Also die Staatsschulen überkommen die Kinder, egal ob sie engagiert, gut, zukunftsgerichtet arbeiten oder nicht. Und das wäre mit der freien Schulwahl einfach nicht der Fall. Weil dort hat man dann gewisse Schulen, hätten einfach ein bisschen weniger Zulauf als andere. Und dann könnte man ganz genau sehen, ohne riesige Bildungsevaluationen und Quervergleiche und mit was man unsere Schüler und Schulen alles belastet, wäre das einfach ein Indikator für einen Qualitätsmesser, der beste Qualitätsmesser ever. Und in Holland ist das so, dass das so funktioniert. Dort gibt es Lehrpersonen, die auch ein bisschen stöhnen, aber aus anderen Gründen wie bei uns. Sie sind nicht einfach am Ausbrennen. Sie können ja auch dort Schulen lesen, auslesen, ein bisschen, wo sie Schule geben wollen. Dort stöhnen sie einfach ein bisschen drüber, dass sie sich halt Mühe geben, die Schule, um halt die Kinder zu bekommen. Weil wenn sie das nicht machen, dann haben sie halt zu wenig Kinder. Aber ich meine, aus der Sicht von den Eltern und von den Kindern ist ja das fordern die. Wir fordern das, dass wir das können als Eltern. Und umgekehrt sind denn die Lehrer in Holland zum Beispiel, also einerseits tun sie ein bisschen stören, andererseits sind sie natürlich hoch zufrieden, weil sie sagen, wir können mit diesen Kindern, mit diesen Eltern arbeiten, die unsere Schule ausgelesen haben. Und das ist ganz ein anderes Arbeiten, als wenn ich vor einer Klasse stand mit Kindern, die einfach mit Zwang dieser Schule zugeteilt worden sind.
Du hast ja auch unter anderem schon eine Privatschule geschafft und mitgegründet etc. Mhm. Was hast du denn dort für Erfahrungen gemacht? Weil dort kommen ja höchstwahrscheinlich dann auch Kinder und Jugendliche her, wo Eltern sich bewusst dafür entschieden haben. Aber es ist halt dann auch eine Geldsäckelfrage, weil es ja keine freie Schulwahl ist. Hast du das Gefühl, wenn die freie Schulwahl kommt und die Konkurrenz stattfindet, wird es dann auch weiterhin so eine integrale Kraft geben, wie die Schule jetzt von sich sagt?
Ja,
in der Gesellschaft.
Also das ist ein Mythos. Das ist einer von meinen Mythos. Die Schule ist nicht mehr die integrale Kraft. Die bröckelt an allen Enden. Und wir haben ja Privatschulen, die jetzt vieles auffangen. Also Privatschulen nehmen viele Schulversager aus der Staatsschule auf. Oder man kann sogar sagen, dass zum Beispiel Schulen die mit Lehrlandschaften konsequent arbeiten, die nehmen die Kinder auf, die halt Mühe haben mit dieser 5G-Methode. Und dort haben sie plötzlich überhaupt keine Probleme. Es gibt Kinder, die bei uns sind, jetzt nur schon im Kindergarten, in der Staatsschule hat es geheißen, es ist ein leicht geistig behindertes Kind. Aber bei uns ist es nicht behindert. Bei uns läuft das wunderbar. Und wegen dem, es gibt halt leider Privatschulen auch, die das nicht unbedingt die freie Schulwahl möchten. Weil sie dann auch sich müssten wirklich Mühe geben. Und jetzt haben sie ein bisschen die Situation, eben sie profitieren ein bisschen von den Schulversägern. Und die anderen Eltern kommen auch, die das Geld dafür haben. Aber das ist ja nicht das, was man eigentlich gesund wäre.
Du hast jetzt schon ganz viele verschiedene Baustellen angesprochen. Was würdest denn du jetzt radikal anders machen? Oder sagen wir mal, wie sollte die Schule aussehen? Woher nehmen wir die Ideen für einen Unterricht, wie du und dir würdest vorstellen oder wünschen?
Mhm. Also radikale Änderung braucht es überhaupt nicht. Es ist eigentlich vieles da, oder?
Das finde ich super, ja?
Ja? Ja, es ist vieles da und das wird überschaut. Ich fordere, und ich bin ja nicht allein, ich schreibe das nur auf, wo andere eben auch sehen, Kinder sollten in Deutsch und Mathe können im eigenen Tempo arbeiten. Das heisst, sie sollten wie in der Fahrschule auch können bestimmen, wann schreibe ich zu welchem Thema eine Prüfung. Und man muss nicht meinen, dass Kinder nicht selbstständig sind. Sondern die 3,5-4-Jährigen, die im Kindergarten kommen, die sind intrinsisch motiviert zum Lernen und die freuen sich wahnsinnig auf die Schule. Und kommen rein und wenn sie eine Lernlandschaft vorfinden, wo mit allen Materialien, die sie brauchen, die ihrem Lernstand entspricht, das tun wir auch missachten. Wir tun die nach Jahrgang tun wir die Kinder fördern und nicht nach ihren Kompetenzen, wo sie stehen. Und in Lernlandschaft ist das möglich. Und wenn man jetzt die Kinder so aufnimmt und dann notiert, was sie schon können und schaut, dass man sie dort fördert. Im Kindergarten ist es noch ein bisschen schwieriger, dort muss man sie auch ganzheitlich fördern, in allen Bereichen, nicht nur Deutsch und Mathe. Ich schreibe vor allem über Deutsch und Mathe und denke dann an die Schule. Wenn die Kinder können in der Schule in Deutsch und Mathe im eigenen Tempo lernen können und sie haben das vorher schon können, dann gibt es kein Kind, das sagt, ich habe keine Lust zum Lernen. Aber sie können verlernen, mit dieser Freiheit umzugehen. Sie können verlernen, die Verantwortung wählen, wahrzunehmen. Und sie können dann, wenn wir jetzt sagen, sie sind 3-4 Jahre, werden sie bevormundet, indem die Lehrperson immer alles vorgibt oder muss vorgehen, jetzt lernen wir das, jetzt lernen wir
dieses Dreisatz oder schon früher in der 9er Reihe und nachher schriftlich teilen, dann kommen die Sorte. Und wenn wir das so weiter handhaben, dann verlernen die Kinder, Verantwortung zu übernehmen für ihr Lernen. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn sie das nachher nicht mehr können.
Ich finde gut, dass du das sagst, weil bei mir dürfen Kinder und Jugendliche das genau so machen. Also bei mir ist in der Mathe niemand am gleichen Ort. Ich habe jetzt in der 6. Klasse vom 2-Klasse-Stoff bis zum 2. Oberstufen-Stoff in verschiedenen Lehrmitteln alles drin. Plus jeder tut den Lerncheck selber anmelden. Die haben dann auch keine Noten drauf, sondern wir machen noch Kompetenzraster und schauen, wo wir sind und wenn wir noch einmal weiterlernen. Also das System funktioniert. Aber auch da hat es natürlich im System dann manchmal schon Sachen, die dann nicht gleich gut funktionieren. Aber die muss man dann wieder anschauen, wenn man das System geändert hat, oder?
Ja, es gibt sicher Sachen, die man arbeiten muss, die man dran schauen muss. Ein Problem sind ja Zeugnisse, oder? Es gibt ja viele Lehrpersonen, die das probieren, auch keine Noten geben. Aber wir haben dann im Zeugnis, müssen wir an der Staatsschule müssen wir Noten geben. Ja, also es gibt schon bekannte Persönlichkeiten, Professorinnen, Professoren, die über das schreiben, was ich toll finde. Ich finde halt, eine Note ist halt weniger, kann weniger missdeutet werden, kann weniger, ist aussagekräftiger als zum Beispiel Wortzeugnis. Oder wenn man halt einfach sagt, ja, du hast jetzt nur ein 3 oder ein 3,5, es ist nicht so schlimm. Weil das kannst du sagen, solange du willst. Die Kinder wissen genau, dass das nicht stimmt. Dass es schlimm ist. Dass es nicht gut ist, wenn sie nicht genügend sind. Und das ist einfach eine Augenwischerei. Und dort müssen wir schauen, dass wir, ich finde das ja ganz toll, wie du das machst mit deinen Kindern. Das Zeugnis steht, ist da jetzt einfach ein bisschen im Weg noch. Aber wenn du jetzt das würdest nehmen, du würdest sagen, okay, du schreibst eine Note rein und schreibst noch rein, wo die Kinder stehen, dann hast du eigentlich die Schule der Zukunft schon umgesetzt.
Also ich bin noch nie nicht. Ich glaube, ich habe noch ganz viel Entwicklungspotenzial.
Also vielleicht können wir noch ganz kurz bleiben bei dem Deutsch und Mathe, ja, was so wichtig ist, oder? Aktuell ist es ja so, es gibt ja de facto fast keine ungenügende Noten mehr. Also du hast die Kinder ohne Lernzielanpassung, die haben das 4, 4,5, 5, 5,5 oder 6. Ich meine, aber es ist ja, das 4 ist auch dort nicht das gleiche wie ein 6. Und dann die anderen mit Lernzielanpassung haben auch genügende Noten. Und das ist ja, auch eine Augenwischerei. Das bringt gar nichts. Also das wäre sinnvoller, man sagt den Kind, du hast das und das Thema noch nicht verstanden. Jetzt schauen wir das noch mal an. Jetzt, die Heilpädagogin schaut das mit dir an. Und dann kann eben die Therapie auch besser greifen, als wenn ich als Heilpädagogin einem Kind, das Mühe hat, ein Thema erkläre. Und dann in der nächsten Woche kommt schon das Nächste. Und es ist aber noch nicht so weit. Also das funktioniert einfach nicht. Ich muss wirklich können mit dem Kind so arbeiten und ihm sagen, wenn du parat bist, schreibst du dann die Prüfung. Weil wenn es das nicht kann, dann kriegst du die ganze Zeit eine solche Stempel, eine solche mit dem Hammer eins auf den Kopf, dass es auch total demotiviert wird. Und einfach die Motivation total verliert am Lernen. Hingegen, wenn es sagen kann, okay, ich habe jetzt bei diesem Diktat habe ich einfach 15 Fehler gemacht. Und dann macht er nochmals das Gleiche, vielleicht noch 2-3 Mal. Dann hat er nachher irgendwann hat er weniger Fehler. Garantiert. Und dann kann man sagen, jetzt hast du das 4, jetzt kannst du weiterfahren mit dem Stoff. Und so funktioniert alles besser. Unser Engagement als Lehrperson, unsere Therapie als schulische Heilpädagogen und die Lernfreude bleibt erhalten, die Motivation der Kinder bleibt erhalten. Und das ist das Wichtige. Und alle Kinder wissen, Deutsch und Mathe, das ist wichtig. Die kleinen Kinder, sie kommen rein, sie wissen, dass Buchstaben eminent wichtig ist. Sie spüren das in der Welt der Erwachsenen und sie wollen so schnell wie möglich das auch verstehen und dort mitmachen können. Und dann, wenn sich das Lernumfeld entspannt hat mit diesen Massnahmen, dann ist alles andere auch viel entspannter. Und natürlich kann man mal in der Geschichte in der Biologie, macht man da Darbietungen, macht man da Lehrervorträge, macht man frontalen Unterricht. Man kann ja auch im Turnen, man kann nicht alles einfach irgendwie da individuell und jedes Kind kann noch bestimmen, was es möchte, oder? Das ist ja das. Das ist ja, so Diskussionen gibt es auch, oder? Dass man über die Lernziele noch diskutieren will. Also in Deutsch und Mathe ist das indiskutabel und der Staat muss das vorgeben und kontrollieren, wird das eingehalten, werden die erreicht. Das ist die Rolle vom Staat. Aber sonst, wie wird das erreicht, das ist nicht dem Staat seine Sache.
Wie siehst denn du, wo kann man ansetzen? Wo findet man Ansätze für dich, wo du sagst, jawohl, dort kann man Ideen holen, da hat es etwas Gutes, das man nehmen kann?
Lernlandschaften ist sinnvoll. Es ist natürlich auch sinnvoll, einen Computer einzusetzen, wo man kann Sachen erklären, Lerninhalte erklären, wo der Lehrer vielleicht die Geduld nicht hat, wo die Heilpädagogin die Geduld auch nicht mehr hat. Aber das Kind auch gerne, sie arbeiten auch gerne mit diesen digitalen Mitteln. Und das alles kann einsetzen, was es heute für Möglichkeiten gibt. Und dann haben wir die Schule, die zukunftsfähige Schule gleich.
Du hast ja auch viele Ansätze aus der Reformpädagogik, die du, glaube ich, auch schon verfolgt hast. Was kann man aus dem lernen?
Ja, es kommt ein bisschen, eben, dann müssen wir definieren, was ist Reformpädagogik, oder? Es gibt natürlich die anti-autoritäre Schulen, die es da gegeben hat, eine Weile, wo dann die Kinder einfach können machen, was sie haben wollen. Das ist, wie gesagt, nicht sinnvoll, oder? Weil die brauchen das Rüstzeug, die brauchen die Schlüssel, wo sie können nachher sich bewerben irgendwo und sie können halbwegs verständliche Bewerbungen verschicken. Es gibt kein Missverständnis, wenn sie mit Personen reden. Das ist ja der Grund, warum die sprachlichen Kompetenzen so wichtig sind. Und Mathematik sind auch Grundlagen, wo niemand bestreitet, dass die wichtig sind. Und eben da hat es jetzt einfach so Bewegungen gegeben, wie das Autoritäre, dass alles wird vorgegeben von den Lehrpersonen. Es gibt überhaupt keine Individualisierung, wie das war noch vor 40 Jahren, oder? Und da hat man jetzt schon einen Schritt gemacht mit den Lehrmitteln, mit diesen Wochenplänen. Da hat man probiert. Alle schreiben sich auf die Fahne Individualisierung. Alle schreiben sich auf die Fahne Inklusion. Wir wollen können alle Kinder in der gleichen Klasse behalten. Wir wollen nicht zurück zu der Separation. Das ist eigentlich der reformerische Gedanke, den schon Pestalozzi hatte. By the way. Er hat schon gesagt, vergleiche nie ein Kind mit einem anderen, sondern jedes mit sich selbst. Nur das müssen wir beherzigen. Und
deine Gedanken finde ich sehr zielführend. Die Frage ist einfach, wie kommt man dort her? Und ich hoffe, dass auch du mit deinen ganzen Werken, die du hier schreibst, einen Baustein kannst dazu beitragen. Clarita, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Wir tun deine Bücher und deine Artikel, die letztens gerade in der Presse sind, noch in den Shownotes veröffentlichen. Und wir danken euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke euch.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.